Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Seit langer Zeit mal wieder ein bekannter Gast, könnte man sagen, für euch. Nicht nur durch unseren Podcast, sondern mit Sicherheit auch auf ganz, ganz vielen anderen Wegen. Und ja, wir machen heute mal ein weiteres Update. Ihr werdet gleich hören, wer da zu meiner Rechten sitzt. Aber bevor wir durchstarten, wie immer, als erstes zu meiner Linken, der Marcel. Schön, dass du da bist. Und jetzt ist für Marcel, muss man sagen, alles anders. Ne? Also im Vergleich zur letzten Folge. Marcel ist jetzt frisch verheirateter, glücklicher Ehemann, also strahlt über beide Ohren. Ihr müsst es sehen. Also wenn das kein Podcast wäre, dann würdet ihr es ahnen. Ja. Also herzlich willkommen an den neuen Marcel.
Ja, danke. Schade, dass wir noch keinen Videopodcast machen. Jetzt hast du ja gar nicht verraten, warum du das so süffisant sagst, weil sich ja auch mein Nachname geändert hat.
Ach, darauf wollte ich gar nicht anspielen.
Ach so, okay. Ja.
Also, einfach, man ist ja eine vielleicht neue Person oder nicht.
Ich gehe davon aus, dass unser Intro das noch nicht geändert hat. Deswegen Warten wir das mal noch ab. Ihr werdet es dann irgendwann hören. Das heißt, munter dranbleiben oder vielleicht mal eine Mail schicken. Dann, wenn ich antworte, wisst ihr ja, wie ich dann mit Nachnamen heiße.
So ist es. Und ich habe gedacht, wenn wir jetzt ein Videopodcast hätten, hättest du auch deinen dicken Klunker zeigen können mit den Brillanten drauf. Ne? Also
ja.
Stellst du vielleicht mal in LinkedIn rein.
Ja, das machen wir da nochmal, kann ich da nochmal zeigen, aber da muss man vorher einen Termin buchen, damit ich das dann zu Hause mit den Bodyguards dann auch entsprechend besprechen kann.
Sehr gut.
Damit er nicht geklaut wird.
Das klingt gut, ja.
Sehr bodenständig, wie immer.
Sehr bodenständig, Marcel, ja. Damit würde ich sagen, zu meiner Rechten zurück. Herzlich willkommen, dass du wieder bei uns in der Runde bist. Schön, dass du da bist, Christian.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch darüber, denn ich glaube, dass es die vierte ist. Aber Marcel kontrolliert das, glaube ich, nochmal.
Ich bin gerade dabei. Ich habe dich schon einmal Folge 94 gefunden. Ich bin gerade noch dabei zu schauen.
Also wir werden das Rätsel noch lösen. Also meine Wette geht auf dreimal, weil wenn du schon das vierte Mal jetzt da bist, wir haben ja allen unseren Gästen, die dreimal da waren, haben wir bisher ein T-Shirt oder ein Pullover?
Ein T-Shirt.
Ein T-Shirt geschenkt.
Geil.
Sonst hätten wir dir schon ein T-Shirt schenken müssen, Christian.
Dann müsst ihr das nachholen.
Ja, also wir werden, entweder stehen wir schon länger in deiner Schuld, dass wir dir ein T-Shirt schenken, sonst kriegst du jetzt eins. Herzlichen Glückwunsch.
Ich freue mich drüber.
Sehr schön. Ja, also wir freuen uns, dass du wieder bei uns bist. Ich würde sagen, seit dem letzten Mal, Marcel hat es ja gerade gesagt, war irgendwo in den 90ern die Folge, richtig?
In den 90ern, genau. Und 94.
In 94, also seitdem ist wieder mal ein bisschen was vergangen und natürlich auch bei der PCO, in unserer Branche ganz generell passiert. Aber erstmal möchte ich auf ein Thema zu sprechen kommen, nämlich, das sieht man auch, wenn man dir ins Gesicht guckt, du hast ein bisschen Farbe bekommen.
Ja, habe ich.
Du warst im wunderschönen Urlaub.
Genau, ich habe einen tollen Flug gehabt und zwar nach Mauritius. War immer mal ein Traum, dass ich jetzt so nacheinander jetzt die verschiedenen Inseln besuche im Indischen Ozean. Sicherlich sind die Seychellen noch dabei.
Mhm. Madagaskar, ne, wo man den Zeichentrickfilm gedreht hat.
Ja, Madagaskar wäre jetzt nicht so mein Wunschtraum, weil gut, man sollte sich da nie vor, sag mal, verstecken, aber es ist einer der ärmsten Länder, glaube ich, der Welt. Das ist, glaube ich, auch schon eine harte Nummer, da irgendwie einzukehren. Aber Mauritius ist sehr gemäßigt und hat sich toll entwickelt. Und da haben wir natürlich tolle 15 Tage gehabt vor Ort und konnten die ganze Insel bereisen und die Menschen eben auch kennenlernen. War toll.
Jetzt hast du per LinkedIn schon mal ein bisschen sowas rausgegeben, nämlich du hast die Cyber City gefunden.
Genau, und zwar ist das ja immer mein Traum gewesen, ihr wisst das ja selber, ne? Dass meistens dann zum deutschen IT-Security-Kongress Osnabrück zur Cyber City wird. An dem Tag kommen ja alle wesentlich wichtigen Menschen aus der Cyber-Security-Branche zu uns. Und als ich dann mit dem Auto, also diesmal auf den Rechtslenker, also Linksverkehr gefahren bin, von Port Louis, der Hauptstadt von Mauritius, in den Süden, weil ich den schönsten Strand der Insel besuchen wollte.
Und hast du ihn gefunden?
Den habe ich gefunden, ja.
Sehr gut.
Was wirklich sehr spannend gewesen ist,
mit einem
Unterwasserfall, also Unterwasserfall, den wir uns angeguckt haben. Und dabei kam ich südlich, so 15 Kilometer von Port Louis, zu einer Technologiestadt, die heißt Ebene Cyber City. Und da sind über 500 Technologiefirmen ansässig, also sehr große eben auch weltweite IT-Firmen. Und als ich mich dann da nochmal mit auseinandergesetzt habe, was sehr, sehr spannend gewesen ist, denn Mauritius selber hat ja ungefähr so 1,3 Millionen Einwohner. Und,
was gar nicht so viel ist, wenn man mal so drüber nachdenkt.
Eigentlich nicht, aber wenn man die Größe so sieht.
Stimmt, ist relativ klein.
Ist relativ klein, so ein bisschen kleiner als Mallorca sogar noch. Durch die Zuwanderung der letzten Jahrhunderte kann man so sagen, also es sind ja, war französisch besetztes Gebiet und dann eben auch nochmal Englisch, sind natürlich Kulturen da entstanden durch auch Einwanderer. Einmal kann man davon ausgehen, dass wir fast 70% indischstämmige Zuwanderer haben, 27% Kreolen. Das ist eine Mischung zwischen den Franzosen, den Engländern und den afrikanisch umgebenden Personen oder auch den indischen Personen, die dann eben zu Kreolen geworden sind. Und dann gibt es auch nochmal 3% Chinesen und dann nochmal wesentlich andere Menschen, die da eben auch leben.
Ein, zwei Deutsche.
Ja, auch natürlich Franzosen. Also ihr könnt euch vorstellen, also ich würde mal sagen, die Urlauber, die wir da gesehen haben und auch gesprochen haben, 50% Franzosen.
Anders als auf Mallorca, wo 90% Deutsche.
Ja, ganz genau. Aber da ist es eben sehr schön, weil die haben zwei Landessprachen, nämlich einmal Französisch und Englisch. Man weiß natürlich, die Franzosen fliegen natürlich gerne dahin, wo sie eben Französisch sprechen können. Und deswegen ist das da so angenommen. Und das Kreolisch, das muss ich dann selber lernen, ist eine verkürzte, verkappte französische Sprache. Also da werden dann einfach die Vokabeln so abgekappt und damit das schneller eben auch im Sprechen eben jedenfalls
nicht so geschwollen klingt.
Ganz genau.
Also sprechen die so noch schneller als das Schulfranzösisch, was wir eh schon sehr schnell gesprochen haben, was keiner verstanden hat.
Ja, genau. Aber was schon spannend war mit Cyber City, das will ich eben kurz nochmal sagen, das ist mir auch dann beim Nachlesen erstmal so dann vor die Füße gefallen, dass Mauritius ist wesentlich wichtig für die Seekabelverbindung zwischen Afrika und der asiatischen Welt, denn da trifft sich eben einer der wichtigsten Knotenpunkte vom Indischen Ozean. Und was mir auch nicht klar war, dass wir international gesehen gibt es 5 Domainregistrare, die quasi weltweit aufgestellt sind und eins dieser 5 ist auf Mauritius, also einer der wichtigsten Domainregistrare der Welt. Und das ist natürlich sehr spannend. Das war mir nicht so klar, weil Mauritius ist ja entstanden. Man wusste, das Bruttoinlandsprodukt vor 50 Jahren war 85% Zuckerrohranbau. Und heute, was schätzt ihr, wie viel Prozent das noch ausmacht vom Bruttoinlandsprodukt?
Wenn da 500 Firmen sind, ich würde mal sagen, wahrscheinlich
4%.
Ganz genau, 4%, weil du es wahrscheinlich gelesen hast, was ich eben mal geschickt habe, mit einem kleinen Schlauwi.
Ich wollte jetzt mal eine Schätzung abgeben und ich hätte mehr gesagt. Aber
du hättest 5 gesagt, ne?
Nee, ich hatte ja so 10 im Kopf, aber...
Aber es sind 4% nur noch und 65% ist mittlerweile mit Dienstleistung, Tourismus und so weiter. Also das Land hat sich natürlich auch vom Wohlstand enorm entwickelt, was ich auch sehr spannend finde. Die Regierung besteht eben aus diesen ganzen ethnischen Bereichen, ne? Also das ist eine hohe Toleranz. Die Grundschule ist kostenlos, Schule ist kostenlos, das Studieren kostenlos, nur die Prüfungen müssen bezahlt werden und teilweise werden eben auch Auslandsstudien gefördert, dass sie in Paris oder London eben auch sind, um sich fit zu machen und zurückzukommen, um dann Aufbau zu betreiben. Also das ist ein enormer Fortschritt in den letzten 10 bis 20 Jahren eben entstanden, was man eben auch wirklich sieht in dem Bereich. In der ganzen Infrastruktur, im Hafen und sonst, wo man dann eben auch sich aufhält.
Klingt fast weiterentwickelt, als wir es hier haben. Also.
Ja, also würde ich fast sogar teilweise sagen. Und es wird auch zum Beispiel, wenn Europäer da ansässig werden wollen, und die kaufen da was, ein Haus, ein Grundstück oder eben eine Wohnung, kannst du nach einer gewissen Frist relativ schnell eben die mauritische Staatsbürgerschaft annehmen. Also machen die einem schon sehr leicht, dass man da auch eben zuzieht. Ne? Das ist schon sehr interessant.
Wo du eben Seekabel angesprochen hast, da haben wir ja auch so eine kleine Historie in letzter Zeit hier. Konnte man da irgendwie was Besonderes feststellen, wie so ein Seekabel, wie so eine kritische Infrastruktur, weil ist ja dann ein sehr großer, relevanter Knotenpunkt, wie das auch geschützt wird.
Also wir hatten einen Reiseführer an einem Tag, der sich auch ein bisschen auskannte. Also die Armee schützt diesen Knotenpunkt. Also diese Seekabelanlage nennt sich auch Safe South Africa Far East. Und die steht unter einem besonderen Schutz, weil es eine kritische Infrastruktur ist. Und hinzu kommt, das habe ich jetzt mitbekommen, in den nächsten Monaten werden weitere Backup-Leitungen gelegt, die sowohl einmal in Richtung Europa und auch in Richtung China gehen, sodass dann auch Backup-Möglichkeiten nochmal da sind. Ne? Da sind die gerade am Bau inbegriffen. Und was ich auch ganz spannend fand, wir haben das ja jetzt erst aufgeholt, ne? Viele Haushalte haben da schon Glas oder hohe Bandbreiten für Internet. Das ist natürlich auch spannend, dann eben auch mal zu hören.
Ja, bei uns werden noch ein paar Bordsteine dafür aufgerissen und dann haben wir es auch bald geschafft.
Aber ich habe ja auch jetzt bei LinkedIn nochmal ein bisschen gefrotzelt, ne? Cyber City Osnabrück, Cyber City Port Louis, könnte man natürlich eine Story rausmachen, dass wir vielleicht dann einen Standort aufbauen. Ich hatte schon mit Trend Micro geschrieben, dass ich mit Dirk Arendt eben vielleicht den Standortleiter dann da machen werden.
ihr beiden Surfer.
Genau. Wir natürlich dann hinterher schon um 15 Uhr Feierabend machen und dann zum Strand runterfahren.
Aber auch erst um 13 Uhr anfangen.
Nee, da sind die schon so ein bisschen früher schon unterwegs, okay. Muss man sagen.
Ja. Ich meine, in der Vergangenheit gab es ja auch mal Pläne, den deutschen IT-Security-Kongress international zu gestalten. Da haben wir ja immer noch einen Austragungsort gesucht. Das wäre doch jetzt eigentlich genau der richtige Punkt, oder?
Naja, deutscher IT-Security-Kongress, dann müssen wir versuchen, das nochmal ein bisschen anders umzubauen.
Den französischen IT-Security-Kongress.
Ja, wir werden das weiter verfolgen, aber es klingt auf jeden Fall nach einem guten Urlaub mit guten neuen Impulsen, die du da dir eingeholt hast. Jetzt kommen wir vielleicht mal in den Süden Deutschlands. Wir haben, glaube ich, beim letzten Mal auch berichtet, dass wir uns langsam auf den Weg machen und eine PCO Süd an den Start bringen. Können wir, glaube ich, mittlerweile berichten, die ist am Start. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit in die Welt von PCO Süd.
Gerne. Ja, also im Grunde genommen, wir haben ja dort ein befreundetes IT-Haus oder Softwareunternehmen, mit denen wir auch kooperieren in der Nähe von Würzburg, nämlich im Standort Volkach. Und die haben sich in den letzten Jahren einfach immer mehr spezialisiert und sind, glaube ich, einer der wichtigsten Hersteller von Softwareprodukten im internationalen Logistikumfeld. Und da sind die sehr stark auch und haben bedienen mittlerweile, glaube ich, 600 wesentlich wichtige Logistikunternehmen in Dach. Und da sie sich immer mehr spezialisieren und gewisse Felder nicht mehr so optimal ausbauen können, nämlich das Thema Security und Datenschutz, haben wir uns geeinigt im letzten Jahr, dass wir dort insgesamt 4 Personen aus dem Security- und Datenschutzbereich eben übernehmen. Und da war für uns klar, dass wir eben gucken, dass wir einen Standort aufbauen. Wir sind dann auch erstmal mit dem befreundeten Unternehmen in Volkach gestartet. Aber das ging jetzt einfach nicht aufgrund unserer Wachstumsstrategie, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen dort auch wachsen mit Menschen, wenn wir natürlich Kunden zu uns holen. Das bedeutet, wir brauchen einen neuen Platz und wir haben dann 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn wir haben uns auch an einem Startup beteiligt, was KI-Portalanwendungen entwickelt, der Mile, und haben diese beiden jetzt zum Mitte April umziehen lassen in das ehemalige Modeunternehmen René Lazar. Und zwar haben wir den Bereich des Shop-Verkaufs eben angemietet, relativ groß und großzügig. Und jetzt dadurch, dass wir jetzt auch noch einen Vertriebskollegen eingestellt haben, haben wir Platz eben für 15 bis 20 Personen, die dort sich aufhalten können. Das ist auch ein bisschen repräsentativer, können wir mal einen Kunden einladen. Also damit der Start eben auch gut geebnet ist. Und für uns war es eben auch wichtig, weil diese Region, die ja zu Franken gehört, ist sehr stabil mittelstandsträchtig, was gut zu uns passt, eigentlich von unserer Denke, von der PCO-Denke eben auch. Und die mittelgroßen und großen Städte wie Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Erlangen, Coburg, Schweinfurt, das sind alles Städte, wo eben viel Mittelstandsindustrie eben auch beheimatet ist, sodass wir dann eben auch sagen, jetzt, wie wir es ja auch vereinbart haben, dass wir unser gesamtes Security-Portfolio auch aus dem Bereich Consulting-Service dort eben positionieren. Und wir sind jetzt da schon aktiv und wir haben ja auch schon Bestandskunden, die wir mitgenommen haben aus dieser Verbindung mit dem Haus, mit dem wir eng zusammenarbeiten. Und ja, jetzt zeigt es sich, dass wir eben auch stark sind, da viel Kontakte zu knüpfen und das jetzt aufzubauen.
Und man muss ja auch sagen, so für uns auch die Möglichkeit, neben dem, was wir vielleicht in der gemeinsamen Zeit dort schon alles erreicht haben, auch unsere übrigen Kunden, die mittlerweile vom Bodensee bis, weiß nicht, in Allgäu, München, aber auch bis nach Berlin irgendwo reichen, irgendwie
Nürnberg.
Überall ausreichend auch vor Ort zu koordinieren. Jetzt ist es mit Sicherheit so, dass es noch nicht so weit ist, dass an dem Standort jegliche Ressourcen sitzen und von dort auch alles gemacht werden kann. Es wird zur Sicherheit so ein paar Dinge geben, die hier oben bleiben und zentralisiert sind, und ein paar Dinge geben, die unten sind, oder?
Ja, wir haben aber auf alle Fälle schon mal mit den Personen, die wir jetzt da haben, also klar, wir haben Vertrieb, ne? Wir haben Datenschutz-Know-how, aber wir haben jetzt die jungen Leute, die da mit bei sind, die auch studiert hatten. Eine Person, der jetzt zum Thema Cyber-Security-Technologien, aber Services eben auch beraten wird. Dann haben wir das Thema ISMS-Entwicklung, also ISO 27001, aber auch alles, was sich um das Thema NIS rankt, wird eine Person da beraten, und zwei werden sich um die 40 Datenschutzkunden eben weiterhin kümmern. Sogar mehr, ich glaube mehr als 40 Datenschutzkunden, wo wir den externen Datenschutzbeauftragten stellen. Die sind ja auch natürlich vorhanden, mit denen wir arbeiten. Und wir hatten ja auch, glaube ich, darüber gesprochen. Ich hatte ja vor kurzem mal eine Geo-Analyse gemacht, wo wir unsere Kunden auch haben. Und in den letzten 3 bis 5 Jahren haben wir ja eine sehr starke Südachse auch aufgebaut. Und du hast recht, Julius, die können wir natürlich auch von dort aus zukünftig bedienen. Wir suchen ja auch weiteren Vertrieb, wir suchen weiter eben auch starke Kräfte für den Bereich Informationssicherheit und IT-Security. Und ich denke mir mal, dass der Standort dann irgendwann auch so selbstständig arbeiten kann, dass man diese ganzen Themen berät, vielleicht so implementiert, aber die zentralen SOC-Services oder anderen Serviceleistungen, die werden natürlich von Osnabrück geleistet, aber das spielt ja keine Rolle für die Kunden, von woher dieser Service dann kommt.
Klingt gut. Wenn wir schon beim Thema SOC sind, mit Sicherheit wär's, was uns sehr, sehr viel beschäftigt, sowohl bei der PCO als auch, glaube ich, viele unserer Marktbegleiter, aber auch jeglicher Unternehmen, die irgendwo auf der Suche sind nach Menschen und Know-how, die 24/7 Überwachung leisten können und vielleicht auch Response. Vielleicht mal die Frage an euch beide so ein bisschen und die Hörer mit in die aktuellsten Entwicklungen der SOCs ganz generell mitzunehmen und dann natürlich auch in die SOC-Entwicklung bei der PCO. Aber was würdet ihr sagen, ist so im Moment beim Thema SOC, was anders ist als vielleicht noch vor einem Jahr oder wo du das letzte Mal da warst?
Ja, ich meine, Marcel, das weißt du ja auch, ne? Wir haben ja auch schon sowieso ein paar Mal darüber gesprochen. Ich meine, wir haben natürlich mega Funde quasi auch in unserem SOC-Service. Wir haben deutschsprachige Kollegen, was der Mittelstand enorm liebt. Wir haben fast alle unserer Kollegen, die im Dreischichtbetrieb arbeiten, also 24/7, in den Regionen Osnabrück, Münster, vielleicht Bremen, sagen wir mal so, ansässig. Und das schätzen natürlich wirklich unsere Kunden. Eins ist auch klar, weil wir natürlich mit einer hohen Qualität auch an die Sache rangehen, schon viel automatisiert haben. Heißt es aber schon, dass unsere Serviceleistung, weil sie made in Germany ist, vielleicht dann teilweise nicht so preissensitiv ist, wie sich das manche Mittelstandskunden eben wünschen. Im gehobenen Mittelstand ist das nochmal anders, das Preisgefüge. Da wird das, glaube ich, sehr gut angenommen. Aber es kommen natürlich, wie ich es auch vor 2 Jahren schon mal gesagt habe, die Anbieter bauen ihre Plattform aus. Wir haben darüber gesprochen, ob das jetzt eine CrowdStrike ist oder eine Checkpoint. Siehe auch jetzt Palo Alto mit dem Deal von QRadar, also von IBM, den Siebenteil zu kaufen. Aber auch Cisco mit Splunk. Oder, das hast du ja auch selbst oder ihr beiden habt das selber erlebt, mit Cybertron, der neuen Plattform von Trend Micro. Also man wird versuchen, diese SOC-Dienstleistungen natürlich in die Produkte hineinzubringen, der Anbieter. Jetzt muss dem Mittelstand aber auch klar sein, dass das dann wahrscheinlich keine deutschsprachigen Support-Leute sind. Die sitzen irgendwo in Indien oder sonst wo. Das haben wir nach wie vor als Vorteil. Es gibt natürlich andere, die sicherlich dann eben auch noch da sind, die uns auch momentan hier und da das Leben schwer machen momentan. Aber ich glaube, wir müssen immer diese Funde, die wir haben, auch den Kunden natürlich nahe bringen. Und ich glaube, wir können auch immer mehr klappern, ne? Also das heißt, wir sagen, ey, das ist eine gute Sache und das müssen wir eigentlich noch viel mehr tun.
Marcel, was würdest du sagen, sind so Vor- und Nachteile, wenn man sich auch mal so in dem Gesamtkontext dieser Entwicklung jetzt die großen Hersteller so durchmachen, wenn wir uns da als ich sag mal, im Vergleich zu denen kleine PCO, wie so das...
David gegen Goliath.
Ja, ich wollte jetzt gerade mal den Vergleich hier so von Asterix und Obelix, so der Gallier gegen die Römer ziehen. Aber ich bin heute irgendwie bei Zeichentrick angekommen. Ne? Nach Madagaskar gehen wir jetzt zu Asterix und Obelix. Okay. Ja.
Also erstmal muss man ja dazu sagen, ich glaube, gerade dieses Jahr, auch das Ende des letzten Jahres, es vergeht eigentlich kein Tag, an dem wir nicht über SOC sprechen. Ich habe teilweise in meinem Kalender 5 Meetings und habe 5-mal Termine mit unterschiedlichen Kunden zum Thema SOC, weil alle haben das gerade vor sich, egal ob es nur, sage ich mal, eine EDR-Lösung ist, die überwacht werden muss, weil die Alarme zu viel werden, oder ob es gleich 10, 20 Integrationen von wesentlichen Systemen sind. Jeder so in seiner Geschwindigkeit, aber es bei allen im Kopf und auch bei vielen in diesem Jahr im Budget, um einfach da eine Sicherheit zu gewinnen. Und das merkt man dann auch entsprechend, dass gerade, so wie es jetzt bei Incident Response schon vor 1-2 Jahren passiert ist, fängt es jetzt gerade bei SOC auch an, dass jeder Dienstleister das irgendwo in seinem Portfolio hat, egal wie klein oder wie groß, egal wie lange am Markt. Jeder kann irgendwie SOC, entweder über Kooperation, weil das vielleicht selber aufgebaut hat. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig, den passenden Anbieter zu finden, den ich am Ende brauche, der vielleicht sich auf meine wesentlichen Anforderungen wirklich runterbringt, der mir Stabilität liefert, wo ich auch weiß, ich bin nicht nur eine Nummer, weil das ist nämlich das Thema, ihr hattet es ja gerade gesagt, Anbieter, die das vielleicht im Outsourcing betreiben, wo ich dann Kunde Nummer 6493 bin und die vielleicht nicht ganz genau wissen, wer sitzt da auf der anderen Seite, was ist der Business Case. Das ist halt immer noch ein Vorteil, wenn man das, sage ich mal, ich will es jetzt nicht regional nennen, aber ich sag mal bundesweit anbietet, mit einer, nicht eine Handvoll, aber mit Kunden, die man eben überblicken kann, wo man nicht 6500 hat, sondern wo wir sowohl Standards anwenden können, als auch sehr gut individuelle Lösungen schaffen können für Use Cases, die Kunden haben. Was aber vor allen Dingen ein Punkt ist, ist, dass ein Unternehmen, was jetzt ausruft und sagt, ich brauche einmal SOC, die werden ja vom Markt quasi überrannt, weil die kriegen ja wirklich alles auf den Tisch gelegt. Und das zu sortieren, da muss so viel Zeit reinlaufen. Und ein Proof of Concept ist halt auch immer ein Punkt, die Aufwände zu schüren, zu sagen, wir testen das mal wirklich Live-Betrieb, wir binden unsere Daten an, wir lassen das mal einen Monat betreuen. Vielleicht passiert in einem Monat gar nichts, was repräsentativ ist für den Service. Das macht es natürlich auch schwer, so eine Leistung auch zu vergleichen. Ich kann nicht wie bei einer Endpoint-Security hier ein bisschen was ausrollen, habe einen Test, kann meine Anwender befragen, wie war es denn? Das kann ich bei einem SOC nicht. Und deswegen ist das immer eine sehr, sehr enge Verbindung, eine sehr vertrauensbasierte Entscheidung. Und ich glaube, das ist der Vorteil, den wir noch haben, auch mit dem Punkt digitale Souveränität. Ich meine, wir haben es immer darauf ausgelegt, dass wir unsere Services mit Menschen hier aus der Region machen, dass wir unsere Datacenter in Deutschland betreiben, dass wir auf Open Source setzen, um eben keine großen Lizenzkosten im Hintergrund noch zu haben, um da ein bisschen unabhängiger zu sein. Das zeigt sich in unserer heutigen sehr fragilen Lage mit anderen Staaten und Zöllen, die uns vielleicht drohen, dass wir da wieder ein Stück voraus waren. Aber viele Unternehmen haben trotzdem immer noch den Gelddruck und gehen dann quasi diesen Weg nach, weil es so viele Anbieter auf dem Markt gibt, dann zu challengen und sagen, okay, ich will nur einen Checklist-SOC haben, ich brauche das Günstigste, ich nehme das, Hauptsache ich habe einen Haken erfüllt. Wir hatten jetzt eine Anfrage auf dem Tisch, wir sollen im Angebot ganz klar schreiben, dass da SIEM drin ist. Und dann fragt man, wofür? Ja, weil wir das brauchen, damit wir durchs Audit kommen. Da muss halt draufstehen, dass wir ein SIEM haben. Was da reinläuft, ist egal, Hauptsache da steht SIEM. Also das gibt's auch noch. Und
aber früher war das ja fast immer so. Und jetzt, da sind wir jetzt ein bisschen weiter von weg.
Genau, da sind wir jetzt weiter weg. Jetzt ist es die Ausnahme geworden, was schon mal sehr, sehr gut ist. Aber so einfach mit einmal SIEM reinschreiben, ist es halt einfach nicht. Es ist immer sehr individuell. Und ich glaube, das merkt man dann erst, wenn man in so einem Projekt ist, wenn man sich für jemanden entschieden hat, dann weiß man, hat man eine gute Wahl getroffen. Das kriegt man, glaube ich, relativ gut in den ersten Monaten mit. Wie flexibel ist mein Onboarding? Wird auf meine Bedürfnisse eingegangen? Oder habe ich die Katze im Sack gekauft? Und da haben wir halt immer noch das große Problem, dass ich dann eben bei vielen nicht rauskomme aus Verträgen. Und das merken wir ja bei Kunden, die Early Adopter im SOC waren, die also jetzt anfangen, nach 3-5 Jahren das neu auszuschreiben. Oder die sagen, okay, ich bewege mich irgendwie von meinem Dienstleister weg. Wir haben uns auseinanderentwickelt, die sind vielleicht nicht in meiner Geschwindigkeit gewachsen. Und die kommen jetzt eben mit Anfragen auf den Markt und suchen sich neue Anbieter, weil sie merken, das war ganz nett, aber das passt nicht mehr zu unseren Bedürfnissen. Und das ist so die Welt, mit der wir aktuell zu tun haben. Die, sage ich mal, vieles bei uns hier auch ausmacht und die auch unsere Entwicklung vorantreibt, weil das ist das, wo wir auch merken, damit kann man effektiv Schutz im Unternehmen voranbringen. Incident Response ist eine, eingreifen, wenn es zu spät ist. Das SOC schützt mich nie 100%. Aber wenn ich was in die Überwachung bringe, meine Datenquellen sind einigermaßen ausgereift, ich habe eine vernünftige Firewall, ich habe eine vernünftige EDR-Software, ich überwache mein Active Directory, dann kann ich den Täter relativ früh erwischen. Also ja, der kann vielleicht schon mal anfangen, ein paar Daten zu stehlen, der kann anfangen, vielleicht einen Rechner oder vielleicht auch 2, 3 Server zu infiltrieren und Command and Control aufzubauen. Aber dass es dann bis zu einem wirklich Impact kommt, der mir als Unternehmen in meiner Wertschöpfung wehtut, da ist die Wahrscheinlichkeit mit einem SOC sehr, sehr gering geworden, weil man einfach diese Früherkennung so auf die Spitze getrieben hat, dass eben das auch zeigt, warum wir auch antreten, das jeden Tag zu erledigen, weil wir merken, dass das einfach eine wichtige Maßnahme ist.
Ich finde spannend, was ihr sagt, weil das beides, was ihr sagt, ist ja so, dass das Thema, ich meine, da wo natürlich viel Nachfrage ist, da kommt auch ein entsprechendes Angebot mit der Zeit, ja. Ist ja klar. Und es sprießt aus allen Löchern überall das Thema SOC und vielleicht auch gerade diese Komplexität, die ihr gesagt habt, die ein SOC-Service damit einhergeht, weil es ist ja nicht nur einfach eine Technologie, es sind ja auch noch Menschen, es sind Prozesse und das muss alles ineinander greifen und als ein Service quasi nach draußen. Das bringt ja einfach mit diese, sagen wir, schwierige Vergleichbarkeit, die du gerade auch gesagt hast, Marcel. Und vielleicht so als eine Anekdote dazu. Ich war zuletzt auch bei einem Geschäftsführertermin und ich glaube, ich war der, ich würde mal sagen, 9., der SOC vorgestellt hat, so ungefähr. Und der Geschäftsführer hat das dort alles verstanden, hat es für gut befunden und hat dann gesagt, okay, und hat dann so zu seiner IT rübergeguckt und hat gesagt, ja, was brauchen wir denn? So, also was ist denn das, was genau das ist, was wir brauchen? Wo zeichnet sich genau diese Punkte vielleicht in dem SOC-Service, den wir jetzt hier vorgestellt haben, die genau zu uns passen als Unternehmen? Und ich finde da so einen Gedanken, den wir, glaube ich, mal hier auch im Podcast hatten mit Tim, wo wir über KI gesprochen haben und da so das Thema hatten, ja, und Frederik war es, glaube ich, Tim und Frederik, ja, so ein Lastenheft passt nicht zu KI. Wo dann in dem Zuge aber der Geschäftsführer dann gesagt hat, ja, so ein Lastenheft wäre doch mal was Schönes. Ne? Und da habe ich mir gedacht, ja, es wäre wirklich vielleicht mal an der Zeit, gerade so Services, die so schwer zu packen sind und so unterschiedlich sind, weil SOC von A ist immer anders als von B und C und D, dass man sich vielleicht mal initial ein bisschen Gedanken macht über seine Anforderungen und auch vielleicht mal ein bisschen was runterschreibt, was man nach draußen gibt, was man haben möchte, anstatt zu rufen, ich hätte gerne einmal SOC.
Eigentlich geht es ja immer, wenn es um Technologieeinführung oder Serviceeinführung geht oder auch Softwareeinführung, sollte man schon sich hinsetzen, also was will ich eigentlich? Und da ist man sicherlich gut beraten, ob das eine gute Lastenheft von vor 20 Jahren jetzt noch stand. Da
weiß ich auch nicht, aber also ist aber vielleicht das andere so Extrem, ne? Also zu sagen, ich höre mir einfach mal 10 an oder genau. Ich mache mir mal Gedanken.
Die Anforderungen einfach nochmal zusammen formulieren, passt das zum Unternehmen und zu dem, was eigentlich hier die Prozessabläufe im Unternehmen sind. Das muss, glaube ich, gemacht werden. Ich wollte nur nochmal das mit Marcel eben ergänzen, auch weil ich das für sehr wichtig finde. Wir haben ja ein Geschwindigkeitsaufkommen, was ja enorm ist. Ne? Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, aus den 90er Jahren, als wir noch über Virenschutz gesprochen haben, man muss ja auch mal den Gegenzug sehen, was gab es an Angriffssituationen, ne? Also oder Viren und wie lange Virenschutz eben auch stand gehalten hat. Und wir dann irgendwann mal gesagt haben, oh, das wird nichts mehr, wir müssen jetzt irgendwie über EDR nachdenken oder EDA. Und dann kam XDA und jetzt haben wir MDA. Und ich weiß nicht, was der nächste Sprung ist, aber wir haben natürlich auch Herausforderungen, gerade eben auch im Bereich nicht nur vielleicht von Ransomware, sondern eben auch von außen wirkende KI-Angriffe, ob das jetzt Voice-Phishing sind oder auch Avatare. Also das wird auch nochmal ein Riesenthema werden. Wie werden wir das eben zukünftig automatisieren können? Ich wollte nur sagen, dass wir uns insofern aufstellen müssen. Ich finde, wir haben auch eine tolle Waffe, dass wir den Kunden über unseren SOC Scoping Workshop eine super Möglichkeit geben, zu sagen, so, was hast du an von mir aus Best-of-Breed-Lösungen oder automatisierten Lösungen, die wir eben anbinden können und können das ja gut aufzeigen. Und es hat sich auch in den letzten Monaten ja gezeigt, dass das sehr gut angenommen wird. Das haben zum Beispiel viele der anderen Anbieter überhaupt nicht und wollen erstmal versuchen, die Best-of-Breed-Lösung des Kunden umzuschmeißen, ihre Plattform zu integrieren. Und das sind natürlich auch Punkte, das muss dem Kunden ja auch bewusst sein, was dann da passiert in diesem Wandel, ne?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Gerade wir haben ja angefangen mit diesen Workshops, weil wir immer mehr Anfragen bekommen haben von Kunden, die ihm genau gesagt haben, ich hätte gern einmal SOC. Und dann steht man da in einem Termin und sagt, okay, wie sieht eure Landschaft aus? Was wollen wir integrieren? Und die sitzen auf der anderen Seite und sagen, erzählen Sie mir doch mal, was ich integrieren soll. Ist ja auch klar, wir sind ja auch die Experten an der Stelle. Aber ganz so einfach ist es dann auch nicht. Der Kunde weiß am besten, wie sein Business funktioniert, was er für Systeme im Einsatz hat. Und dann ist das genau die Symbiose daraus, jedes Mal mit einem standardisierten Workshop dann eine individuelle Lösung zu finden. Und das ist natürlich immer ein Einstieg, dann das von Julius benannte Lastenheft mal zu erstellen, damit man am Ende auch Hersteller mit oder Anbieter miteinander vergleichen kann. Weil der eine kommt dann und sagt, okay, ich muss möglichst günstig im Preis sein. Ich binde jetzt nur Active Directory an. Der andere sagt, okay, wir haben hier eine Anforderung, Backup muss dabei sein, dies muss dabei sein. Ich biete mal vollständig an und am Ende habe ich nur 3 Zahlen und muss dann als Unternehmen jedes Mal wieder fragen, habt ihr alles berücksichtigt? Ist wirklich alles mit drin? Und am Ende will es dann nur der eine bekommen, der den günstigsten Gesamtpreis abliefert und im Onboarding stellt man dann fest, ach ja, ja, für Backup müsst ihr aber jetzt nochmal 500 Euro extra bezahlen und das müsst ihr noch berücksichtigen. Das ist so ein bisschen das, was heute im Markt viel existiert. Und um da einfach Vergleichbarkeit zu bekommen, sind wir mit dem Scoping angetreten. Und das hat vielen die Augen geöffnet, die dann auch wirklich gesagt haben, okay, zum einen weiß ich, was soll ich integrieren und zum anderen weiß ich, das ist nicht mit Fingerschnipsen, sondern das ist eine Reise, auf die ich mich begebe und für diese Reise nehme ich mir auch Zeit, weil es ist eine Änderung im Unternehmen, gerade der Onboarding-Teil ist ein großer kultureller und kommunikativer Änderungsprozess, der da auf den Kunden, aber auch auf uns zukommt. Und währenddessen kann ich das immer wieder erweitern, nimm mir die Zeit, mich um ein Thema zu kümmern. Das eben Schritt für Schritt und nicht zu sagen, ich beauftrage das Ganze am 31.05. und am 1.07. habe ich einen vollwertigen Service, der für 3 Jahre nicht mehr angepackt wird und sich nicht mehr ändert. Und das können wir dadurch eben sehr gut darstellen und jeder hat das gleiche Verständnis.
Schauen wir mal, wohin uns das Thema Security Operations Center so hinentwickelt.
Bleibt spannend.
Es bleibt spannend.
Ja, dranbleiben müssen wir, weil das ist gerade so agil, das Thema. Da darf man nicht stehen bleiben.
Ja. Und, ich glaube, das trifft alle in unserer Branche, egal ob, wie gesagt, ob es wir sind, ob es unsere Wettbewerber, Marktbegleiter sind oder halt auch jedes Unternehmen da draußen. Ich glaube, das Thema hat so viel Dynamik, dass es keinen Stillstand gibt, so wie du auch eben schon gesagt hast. Da kann man sich jedes Jahr wieder die Frage stellen, macht man das eigentlich richtig? Vielleicht eher das als bei anderen Themen in der Cybersecurity. Von daher umso spannender. Gucken wir mal, wann wir das Thema wieder aus der Schublade rausholen und euch mitnehmen. Christian, jetzt wollen wir natürlich nochmal einen Teil unserer verbleibenden Zeit nutzen, um über den Deutschen IT-Security-Kongress zu sprechen, weil da bist du natürlich auch das Gesicht und der Treiber der nächsten deutschen IT-Security-Kongresse, die anstehen. Vielleicht nimmst du uns mal einmal kurz mit in die Planung und darfst bestimmt auch schon eine Einladung aussprechen.
Auf jeden Fall, klar. Jetzt erstmal sowieso, auch jetzt zum 25.09.25, auch ein tolles Datum. Jetzt auch nochmal im Arlando Ballhaus, respektive auf dem ganzen Gelände. Wir haben auch in diesem Jahr wirklich, glaube ich, jeden Raum oder jede Möglichkeit gemietet auf dem Gelände, weil wir davon ausgehen, dass wir den Sprung auf 800 Gäste machen werden. Da gehe ich wirklich von aus. Wir haben auch eine Änderung noch mit bei. Wir haben uns dazu entschlossen, einfach den Kongress insofern positiv voll zu bekommen. Wir haben den Online-Bereich in diesem Jahr abgeschnitten. Das heißt also, wir werden dann keine Online-Zuschauer mehr haben, sondern werden alle dazu bitten, doch bitte dann zum Arlando zu kommen, zum Kongress.
Finde ich schön. Also ich glaube, war ja immer nur vor Ort, aber vor Ort hat das einfach ein ganz besonderes Feeling. Und wenn ich mich so an die ersten deutschen IT-Security-Kongresse erinnere, und vor allem die ersten beiden, die ja, glaube ich, nur remote gingen.
Genau, unter Corona.
Unter Corona-Zeiten. Dann hat das einen ganz besonderen Flair, vor Ort zu sein. Also das lohnt sich.
Genau, auf jeden Fall. Also ich verfolge ja auch schon mittlerweile, was wir für Gäste respektive eben auch für Speaker schon gewonnen haben. Und da sind wirklich tolle Leute dabei, auch Personen, mit denen man wahrscheinlich nicht gerechnet hat. Ich will den Spannungsbogen ein bisschen oben halten und noch nicht so viel verraten. Aber jeder der Zuhörer sollte auf alle Fälle in den nächsten Wochen immer mal wieder auf die Webseite gucken, was sich dann verändert von den Gesichtern.
Oder unseren Newsletter abonnieren.
Oder natürlich den Newsletter, klare Sache. Da werden sicherlich für jeden spannende Themen und tolle Vorträge dabei sein. Aber du hast gefragt nach der Zukunft, weil ich glaube, wir haben alle einen Traum. Jetzt habe ich über 800 Gäste gesprochen und der
danach
Traum...
Danach kommt 10.000, habe ich mal gelernt.
Ja, das können vielleicht, also wir sollten jetzt mal nicht
oder
übertreiben.
Oder habe ich jetzt einen Rechenfehler?
Ja, ich meine, wir wollen schon über die 1.000 springen.
Ach so,
ne?
Ach so, eine 0 zu 4, ja.
Ja, und dann wird das im auf dem Alando oder im Alando Ballhaus und der gesamten Fläche ein bisschen eng. Mhm. Und wir haben uns jetzt mit der Osnabrückhalle in Verbindung gesetzt im letzten Jahr und auch Gespräche gehabt, die uns auch interessante Konzepte vorgelegt haben, weil wir haben ja die Möglichkeit, dort über zwei Etagen zu operieren. Einmal im unteren Bereich einen großen Messecharakter mit tollen Workshop-Räumen, aber auch den großen Saal, wo man entsprechend eventmäßig was machen kann, für besondere Keynotes oder vielleicht auch für einen besonderen Music Act, den wir auch vielleicht mal überlegen, dann eben da reinzubringen in die Halle. Und eine weitere Idee ist da, mal das ganze Thema auch zu öffnen gegenüber, und ich will das aber auch von vornherein trennen, zu den Partnern, mit denen wir eng arbeiten, zu den vielleicht möglichen neuen Kongressteilnehmern, Hersteller, die wir vielleicht sonst immer abgelehnt haben. Aber das Publikum verlangt eben, unsere Kunden verlangen eben auch weitere Anbieter, mit denen sie vielleicht auch noch zusammenarbeiten, dort zu sehen. Und wir haben natürlich auch weitere Möglichkeiten in der Stadt oder mit der Stadt auch zusammen, dann eben ein Angebot zu schnüren. Man kann dann eben in der gesamten Stadt mit dem Ticket, was wir ausgeben, frei mit Bus und Bahn fahren, sodass man dann jedes Hotel gut erreichen kann. Ich denke mir mal, dann mit über 1.000 Teilnehmern werden wir wahrscheinlich alleine schon alle Hotelbetten eben dann in Osnabrück auch besetzen. Das wird dann so sein. Und ja, da kann man sich eigentlich nur auf das neue Konzept in 2026 dann oder ab 2026 dann schon freuen.
Ich bin sehr gespannt. Meine Überschneidung, um nochmal auf das Thema Hochzeit zurückzukommen, zur Osnabrückhalle.
Ja.
Da habe ich mal meinen Ring hier erwerben dürfen auf einer Hochzeitsmesse. Also ich habe schon so ein, ich kann es mir schon so ein bisschen vorstellen, ausmalen. Vielleicht kriege ich auch so ein paar Flashbacks, ne, zu dem.
Hier habe ich meinen Ring gekauft, kriegst
hier habe ich viel
Stand.
Geld ausgegeben.
Ja.
Ja, also so ein paar Flashbacks, die kommen dann bestimmt. Aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Ist ja auch ein erstmal durchaus sehr geräumig. Ich glaube, da kriegen wir nochmal ein bisschen mehr Platz als im Alando dann schlussendlich und viel Möglichkeiten auch in Workshops und Co., in diesen kleineren Kreisen, die dann ja auch wirklich den Kongress in den letzten Jahren auch ausgezeichnet haben, also in kleiner Runde an etwas zu tüfteln, sage ich jetzt mal, zusammenzukommen, dann das auch alles ermöglichen bis hin zu unserer legendären Abendveranstaltung. Also ich glaube, das bildet die Location dann ab.
Mit Sicherheit, also wir haben uns das genau angesehen. Also es gibt auch noch ganz andere interessante Dinge. Also natürlich unsere Abendveranstaltung, wir können dann in einem Außenbereich, werden dann eben Tische aufgebaut und man kann dann Barbecue machen und ähnliche Dinge. Das ist ohne weiteres möglich. Dann auch die ganzen Lichteffekte, die wir uns eben auch wünschen, aber auch noch natürlich die ganze Veranstaltungstechnik. Wir haben klarere, straighte Wege, die wir eben natürlich bedienen können. Im Alando ist das manchmal nicht so ganz einfach, aufgrund eben der historischen Verbindung zwischen den einzelnen Gebäudeteilen. Mhm. Das ist dann einfacher von den Wegeflächen. Und wir haben uns auch nochmal für gewisse Workshop- oder Deep-Dive-Workshops-Sachen überlegt, die man da machen kann. Das wird sehr spannend. Mit Einbindung auch anderer geckiger Sachen, die ich vielleicht verraten kann. Also wenn wir einen besonderen Act hätten, kann man sich vielleicht vorstellen, mitten in den zentralen Gebäude der Osnabrückhalle gibt es einen interessanten Fahrstuhl. Da könnte man zum Beispiel mit Nebel und Licht natürlich mal so ein Eck dann eben runterfahren lassen. Ne?
Ich sehe dich da schon den Kongress einleiten morgens.
Genau, würde ich dann so ankündigen im Nebel, richtig.
Kann man auch so wie bei so einem Super Bowl vom Stadiondach runterfliegen oder was es da nicht manchmal gibt?
Ich war ja vor Ort und ich habe auch einige Dinge gefragt und sie haben immer gesagt,
geht alles.
Haben wir schon mal drüber gesprochen, ist es nicht erlaubt. Aber wir können ja mal gucken, wenn das dann einmalig ist. Aber wir können da noch nicht so viel verraten, wer weiß.
Okay, also es wird auf jeden Fall quasi eher dann, was die Acts angeht, so, das geht in Richtung Super Bowl.
Würde ich mal fast
nur
sagen.
Nur ohne Nippelblitzer.
Ja, genau.
Ne?
Also den das machen wir natürlich nicht. Ne?
Da läuft auch dann Werbung, 30 Sekunden, 5 Millionen US-Dollar.
Genau.
Ja, sehr gut. Ja, das klingt doch nach coolen Planungen für 2026. Jetzt ist das ja noch ein bisschen hin. Das heißt, mal über ein Jahr auf jeden Fall. Also damit wirst du bestimmt nochmal hier sprechen, wenn es dann soweit ist und du dann auch zur Osnabrückhalle noch mehr und mehr sagen kannst.
Würde ich dann gerne machen.
Und damit würde ich vielleicht zu unserem Ausblick kommen, immer am Ende der Folge. Den darfst du natürlich auch genauso mitnehmen. Da wissen wir ja, du bist leidenschaftlicher Fahrradfahrer.
Ja.
Am liebsten sitzt du auf deinem Drahtesel so viel Zeit, wie es irgendwie nur geht. Du nennst ja manchmal Biobike und dann manchmal hier nicht Biobike.
Genau, E-Bike.
Also beides ist, glaube ich, in deinem Rennstall aktiv.
Ja.
Und du hast dir was ganz Besonderes überlegt, nämlich damit wir nicht auf 2026 warten müssen, aber was auch Ausblick ist für 2025.
Jetzt hau mal
raus, was steckt dahinter, hinter deiner Leidenschaft, Biobike und nicht Biobike zu fahren?
Sogar sehr gerne, ja. Also ihr wisst ja selber, ich meine, Marcel kann es ja auch sagen, die Wanderung auf die Zugspitze, die natürlich sensationell und legendär gewesen ist. Wie kann man das toppen? Andere haben schon gesagt, okay, jetzt müssen wir aufs Matterhorn oder noch höher raus. Da habe ich gesagt, Leute, lasst uns nicht verrückt werden, das wird nichts. Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Glück liegt so nah? Meine Oma hat mal gesagt, wenn wir den Teutoburger Wald.
Da gehen wir wandern.
Ja, da gehen wir nicht wandern, sondern wir haben auch so ein parallel laufender Strang des Teutoburger Waldes, das Wiehengebirge. Und dort gibt es den E11-Wanderweg. Der geht, glaube ich, aus Polen bis eben zur Nordsee in Holland. Und da ein Teilabschnitt, 95 Kilometer, auf diesem Wiehengebirge ist der Wittekindsweg. Es ist ein Wanderweg, aber kann natürlich auch als Mountainbike-Fahrstrecke genutzt werden. Und dieser Wittekindsweg startet ursprünglich eigentlich hier am Rathaus in Osnabrück, geht ganz nah an die Autobahn in der Nähe von Engter. Und von dort aus fährt man den Kammweg bis zur Porta, also Porta Westfalica, dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal.
Das sagt mir wieder was.
Genau. Und wir haben zwischen dem 7. und dem 9. August, hoffentlich habe ich das Datum richtig gesagt, aber ich glaube ja, fahren wir mit Kunden, mit Partnern und PCO-Kolleginnen und Kollegen diese 95 Kilometer.
Wer es schafft.
Ja, an zwei Tagen. Und da wird es dann so sein, dass wir einen Haltepunkt haben in Bad Essen, da schlafen wir auch. Und dann wird der zweite Tag dann bis zur Porta weitergeführt. Und am Kaiser-Wilhelm-Denkmal erwarten uns auch eben hinterher natürlich voller Freude ein Fototeam. Und wenn wir Fotos machen und auch gemeinsam essen und diese beiden Tage dann eben wirklich genießen.
Und die Übernachtung wieder mit 14 Mann und Maus nebeneinander.
Ja, wird ein bisschen mehr werden, weil wir planen ich glaube, wir haben jetzt noch 5 Plätze frei von den Kunden. Die Partner sind belegt und auch von PCO-Leute. Also wir sind, glaube ich, 5 Partner, 5 PCO-Kollegen, Kolleginnen und 15 Kunden, die geplant sind. Also sind noch Plätze frei. Also wer sehr gerne Biobike oder E-Bike fahren will, ist
beides möglich
aufgefordert. Wir machen dann Gruppenbildung. Herzlich eingeladen. Also meldet euch bitte bei Annemarie Böver oder
an podcast@pco-online.de.
Oder das ganz genau.
Weil wenn wir schon mal hier so was Schönes für unsere Hörer Kredenz kriegen, ne, dann
richtig.
Sagen wir natürlich nicht nein, sondern dann immer gerne melden.
Genau. Also wäre toll, wenn er dabei wäre, wird mit Sicherheit mega klasse und das schöne Wetter schon gebucht.
Perfekt.
Ja.
Das klingt doch nach einer guten Radfahrt. Ich gucke in Marcells Augen, denke, ja, der ist doch auch wieder safe dabei und bringt seine Fahrradwaden mal voll in Schwung da.
Ja, ich habe schon mal geübt, letztes Wochenende 60 Kilometer Route der 100 Schlösser in
aber
Münsterland.
Aber plattes Land in Münsterland.
Ja, 120 Höhenmeter habe ich gemacht, ja. Aber
oh.
Nein, das ist natürlich noch nichts dagegen. Aber ich muss dazu sagen.
2200 Höhenmeter in zwei Tagen.
Ja, ich nehme auch das E-Mountainbike dann, glaube ich. Aber was ganz interessant ist, Porta Westfalica ist ja dann kann Blick auf die Weser runter.
Ja, genau.
Da hatte ich in der 5. Klasse meine Weser-Taufe auf Ruder Wanderfahrt.
Also gehst du mal
die Weser runtergefahren und unter dem Denkmal, kurz nach der Autobahnbrücke, mussten wir alle aus dem Boot unser Kopf ins Wasser halten. Das war unsere Wesertaufe. Langes her, verbinde ich immer wieder damit. Und wir müssen ja noch auflösen, wie oft Christian im Podcast war. Ich habe jetzt mal die Folgen rausgesucht, schnell, wie das so war.
Wer hat recht?
Nummer 28, Christian Gebel, 2022, was bewegt Cybersecurity?
Ja.
Also im Dezember 21 veröffentlicht für 2022. Das war das erste Mal. Dann Folge 63, Christian Gebel, steht uns ein Cyberwar bevor? Das war 3.8.23 und dann die 94. Folge mit Was erwartet die Cybersecurity-Welt in 2025? Am 14.11.24. Zwischendurch noch einmal bei Ulf im Update gewesen, aber heute das vierte Mal bei uns im Mainstream-Podcast.
Nicht schlecht.
Yes. Und damit führend in der Tabelle.
Führend und wir schulden schon länger ein T-Shirt. Also da müssen wir uns nochmal was überlegen.
Ja, ja.
Das
muss natürlich kommen, ne? Ist
plus,
ja klar.
T-Shirt plus Zinsen, müssen wir mal gucken, was das ergibt.
Eineinhalb T-Shirts, wir schneiden das dann.
Ja, oder ein paar Bierchen.
Ja, das geht auch.
Das klingt nach einem Plan.
Super.
Ja, 104. Folge im Kasten.
Ausblick auch im Kasten. Vielen Dank, Christian, dass du mal wieder bereitstandest, hier auch in 2025 Rede und Antwort zu stehen.
Mit euch immer gerne.
Und noch ein kleines Schmankerl mitgebracht hast, neben dem Kongress, die Einladung auch noch für unseren Teuto Trail fürs Radfahren. Wir sind gespannt. Meldet euch, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ding zu. Vielen Dank an dich. Und die letzten Worte hat immer Marcel.
Das ändert sich auch nicht. Halten wir heute kurz. Also wir haben eigentlich alles gesagt. Wir haben viel über uns selber gesprochen, aber ich glaube, das war jetzt auch mal wieder nötig, mal ein bisschen Update von uns zu geben. Und ja, wir sind weiter dran, steuern auf die 200 zu. 104 haben wir jetzt geschafft.
Wahnsinn.
Und damit kurz vor 200, würde ich sagen.
Kurz vor 200, ja. Das Glas ist halb voll.
So.
Und damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Ciao, tschüss.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.